Wann war das letzte Mal beim Friseur? Dienstag? Ja, ich habe meinen nächsten am Dienstag. Ich bin eigentlich gar nicht so der Friseurgänger. Ich habe eine Frau und die macht das wunderbar ansonsten. Aber ich habe gedacht, jetzt brauche ich doch einen, weil wir in unserem Sozialwerk mal wieder einen nächsten Step gemacht haben. Und ihr konntet das in den letzten Wochen, wenn ihr aufmerksam die Folien vor dem Gottesdienst gelesen habt, dann konnte man so ein bisschen drauf hinfiebern. Und wir hatten am 1. März hatten wir Eröffnung unseres Friseurs. Wir als Kirche haben einen Friseur. Mitten in der Innenstadt gelegen, in der kleinen Kirchstraße, durften wir einen kleinen Friseur eröffnen, der hoffentlich noch ein bisschen wächst. Wir konnten einen ganz, ganz tollen Friseur, der ganz viel Berufserfahrung schon hat, gewinnen dafür, diesen Laden zu leiten und dort Leute auszubilden. Und uns geht es ja nicht darum, dass wir denken, wow, wir tun den größten Dienst dieser Stadt, wenn wir Leuten eine vernünftige Frisur verpassen, weil das alles so gar nicht geht, sondern wir sagen, wir möchten Menschen eine praktische Hilfe geben und wir möchten Menschen ermöglichen, die ansonsten keine Chance haben, eine Ausbildung machen, eine zu machen, eine zu ermöglichen und damit einen ganz praktischen Schritt zu tun, eigenständig zu sein, sich selbst versorgen zu können. Und so haben wir neben Olaf Keppert, der diesen Laden leitet, der Friseurmeister ist, haben wir einen syrischen Flüchtling dort, der eine Einstiegsqualifizierung macht, also so ein bisschen auf die Berufsausbildung, so eine Voreinstiegsqualifizierung ist das, der heißt Allah, also nicht Allah, sondern Allah, klingt eher so französisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und der macht dort eine Einstiegsqualifizierung, zum Sommer vielleicht noch ein weiterer Auszubildender, also Leute, die ansonsten keine Chance hätten, die ziemlich verloren wären auf dem Arbeitsmarkt, denen geben wir die Möglichkeit. Und das finde ich absolut großartig, da haben wir wieder einen Step gemacht als Sozialwerk, als Gemeinde. Und das ist etwas, wo wir uns sehr glücklich schätzen können und froh sind, diesen Step gemacht zu haben. Genau, also. Wenn ihr sagt, neue Frisur wäre gut, kleine Kirchstraße 5 oder www.dein-schneider-friseur.de. Da findet man alle weiteren Infos, wie man Termine kriegt für sich und seine Freunde und seine Nachbarn. Genau. Ich probiere mal zu Anfang euch in ein kleines Bild mit hineinzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob es gelingt. Also mich hat es sehr zum Schmunzeln gebracht. Und zwar habe ich einen lieben Bekannten, ist Familienpapa, so Mitte 40, hat vier Kinder. Ganz seriöser Typ, also auch ja, beruflich ganz erfolgreich, ganz gut unterwegs. Und er erzählte, dass er eines Morgens aufgewacht ist, wie man das meistens macht. Und um seine Frau nicht zu wecken, hat er schön brav das Licht ausgelassen im Schlafzimmer. Dann hat man so einen Schlafanzug an, ausgezogen und dann zieht man sich irgendwie Klamotten an und im Dunkeln, ja, hat er sich irgendwie zurechtgefunden, ist dann auch zur Arbeit gegangen und nachmittags hatte er dann einen Termin beim Arzt. Und na, dann hat der Arzt gesagt, machen Sie sich doch schon mal frei. Hat er das auch gemacht, hat sich schon mal ein bisschen frei gemacht. Dann guckt der Arzt ihn etwas verwundert an. Was hat der, was will der von mir? Guckt sich auch an und denkt, hups, das ist das Spitzenunterhemd meiner Frau gewesen. Ja, damit solche peinlichen Momente nicht passieren, haben wir gedacht, heute predigen wir mal über die richtigen Klamotten, die richtige Kleidung für Christen. Wenn du nicht Christ bist, denkst du, wow, kriegen die jetzt Uniform hier oder was? Genau, hinten ist die Ausgabe, bitte ab nächsten Sonntag Uniform tragen. Nein. Wenn ihr Bibelleser seid und wenn die letzten Wochen da wart, wisst ihr, auf was es hinläuft. Epheserbrief, da gibt es ganz am Ende, da gibt es die Waffenrüstung Gottes. Ja, da werden wir gleich einsteigen. Aber vielleicht noch eine kurze Bemerkung vorweg. Klamotten oder Kleidung ist ja immer etwas, was etwas ein Ausdruck von etwas ist. Ja, also man trägt bestimmte Sachen, um etwas auszudrücken. Heute Morgen ist mir Mahmoud begegnet, der stand da vorne und der sieht echt richtig schick gekleidet aus. Dann habe ich ihn gefragt, sieht richtig gut aus, warum? Dann hat er gesagt, ich habe heute Morgen einen Termin. Habe ich gesagt, mit wem? Ich dachte, Vorstellungsgespräch, oder was? Mit Jesus. Klamotten sind also immer Ausdruck von etwas. Ja? Man kleidet sich, um irgendetwas auszudrücken. Oder sie haben alle eine Funktion. Der Bauarbeiter, der hat nicht umsonst so eine blaue Hose an und der Pilot auch nicht. Es hat auch irgendwie einen Nutzen, eine Funktion. Und ich glaube, dass Paulus, wenn wir danach in diesen Text einsteigen, auch etwas deutlich machen möchte an Funktionen, die wir haben, an einem Status, der sichtbar wird. Und deswegen benutzt er dort ein Bild, auch eine Art Kleidung, Klamotte, die man anziehen kann und sollte als Christ, was uns ganz, ganz nahe liegt. Wir sind ja im Epheserbrief, ja, also die, die letzten Wochen nicht da waren, im Internet kannst du das nachhören. Coole Predigten. Ich darf nicht zu weit ausholen, sonst reicht die Zeit nachher nicht. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser und das ist in einer Zeit, nachdem schon einige Gemeinden gegründet waren und er sich angucken konnte, okay, wie funktioniert das Ganze, wie lebt dieser Organismus, wie entwickelt er sich, welche Bedeutung hat das Ganze, also das hat er sich nicht ausgedacht, sondern in Kooperation mit dem Heiligen Geist, der ihn inspiriert hat, wo er Dinge aufgeschrieben hat und er schreibt eine Art Rundbrief. Rundbrief heißt, der ging eigentlich nicht nur an die Gemeinde in Ephesus, den wir haben, der ging an Ephesus, das sieht man in der Einleitung und am Ende, aber der Teil dazwischen ist eigentlich etwas, was in alle möglichen Gemeinden dort in Kleinasien ging, wo er gesagt hat, hey, das geht mal weit und deswegen gilt das auch für uns heute und nicht nur für die Epheser damals. Und man könnte den Epheserbrief eigentlich als den Brief von der Kirche bezeichnen. Also es war ein Grundsatzpapier, was Paulus dort verfasst hat. Also wie der Römerbrief etwas ein Grundsatzpapier zur Erlösung ist, ist der Epheserbrief eigentlich ein Grundsatzpapier zur Kirche. Wie funktioniert das? Was steckt da eigentlich drin? Und im ersten Teil haben wir etwas davon gehört, dass die Kirche Gottes souveräne Absicht war, dass er sie geschaffen hat. Dass es kein menschlicher Verein ist, sondern dass Gott gesagt hat, ich schaffe etwas, die Kirche und sie ist existenzieller Bestandteil meines Heilsplanes für diese Welt. Ohne sie geht's nicht, an ihr geht nichts vorbei. Das war so der erste Teil. Und das ist wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, auch für unseren Teil heute. Weil heute werden wir ganz viel, geht es um unsere individuelle Ausrüstung, was wir so anziehen. Aber in dem Kontext, es geht um die Gemeinde, es ist der Brief von der Kirche, wird deutlich, es geht nicht nur um dich alleine. Also es geht nicht nur darum, welche Ausrüstung du anhast, sondern du musst dich immer als Team verstehen. Ja? Also nicht ich als Individuum, sondern wir als Kirche. Und das, was ich tue, hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Und das, was ich nicht tue, hat auch Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Im zweiten Teil, das war dann beim letzten Mal, hat Jan uns wunderbar vor Augen geführt, welches Modell Paulus den Leuten vor Augen führt. So sollte euer Christ sein, so solltet ihr es leben. Im Vergleich zu dem, wie es gewesen ist. Und hat da sehr eindrückliche Dinge uns vor Augen gemalt, wie wir uns füllen mit den richtigen Dingen oder mit den falschen Dingen. Und heute, im dritten Teil, macht Paulus deutlich, ihr seid hier auf Erden als Christen in einer Funktion unterwegs. Und deswegen braucht ihr Funktionskleidung. Und ihr seid hier auf Erden unterwegs und das ist kein Spaziergang, sondern auf diesem Weg, auf eurem Lebensweg, seid ihr angefochten. Das ist nicht einfach so, oh, ich bin Christ und ich kann einfach so durch die Welt spazieren, sondern es ist ein umkämpftes Leben, was er sagt, und ihr müsst aufpassen. Und meine Zielsetzung ist, Paulus Zielsetzung ist, dass ihr euer Leben siegreich gestaltet. Und dafür braucht es eben diese Funktionskleidung, so nenne ich sie mal. Wir steigen ein in den Bibeltext in Epheser 6 und lesen dort mal die ersten 4 Verse. Da heißt es, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Paulus zeichnet hier in den ersten 4 Versen das Bild eines Kampfes. Er sagt, hey, passt auf, ihr steht in einem Kampf, ihr lebt nicht einfach so ein Leben. Es findet ein Kampf statt, aber nicht zwischen Menschen, nicht Menschen, wir sollen andere Menschen bekriegen oder uns bekriegen andere Menschen, sondern er sagt, dort passiert etwas in der unsichtbaren Welt, dort finden Kämpfe statt. Und er sagt, der Teufel greift hinterhältig an. Er hat es auf euch abgesehen. Ja? auf die ganze Gemeinde und auf jeden einzelnen Christ, euch zu Fall zu bringen und das hinterhältig. Und ihr sollt gewappnet sein und Gott stellt euch dafür die Waffenrüstung zur Verfügung. Und gerade wenn man bei solchen Themen ist, bei Kampf, geistlicher Kampf, geistliche Kampfführung, dann gibt es immer irgendwie zwei Seiten. Leute, die das völlig ablehnen und Leute, die nur noch in dem völlig unterwegs sind und da völlig drin aufgehen. Und um da mal so ein bisschen die Mitte zu finden, möchte ich ein Zitat von C.S. Lewis anführen, der das aus meiner Sicht sehr gut zusammenfasst. Genau. Und zwar hat er geschrieben, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, seine Existenz überhaupt zu leugnen. Also zu sagen, es gibt keinen Teufel, gibt's alles nicht. Der andere besteht darin, an ihn zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihm zu beschäftigen. Nirgends in der Bibel haben wir den Auftrag bekommen, beschäftigt euch ganz viel mit dem Teufel und mit dem ganzen Bösen. Das ist auch nicht das, was Paulus schreibt. Also nicht hinter jeder Ecke und hinter jedem Baum sitzt der Teufel und man muss Angst haben, dass man von ihm angesprungen wird. Aber es gibt diese geistige Realität, wo wir angefochten sind. Wenn du Christ bist, bist du angefochten und der Teufel versucht, dich zu Fall zu bringen. Hinterlistig und hinterhältig. Er verfolgt einen Plan. Paulus gibt uns in den Versen, die wir da schon gelesen haben, nicht den Auftrag, die Listen des Teufels jetzt zu gucken, okay, welche Strategie verfolgt er und wir gucken mal, wie macht er denn das immer, um ihm auf die Schliche zu kommen, sondern da ist die Bibel auch deutlich, hey, der Teufel, der studiert die Menschen seit Jahrtausenden und ist da gar nicht so doof, wie er Leute zu Fall bringt, sondern Paulus sagt, legt die Waffenrüstung an. Das soll euer Fokus sein. Nicht, was macht der Teufel, sondern legt die Waffenrüstung an. Das, was Gott euch zur Verfügung stellt, das soll die für euch annehmen. Und dann seid ihr auch gewappnet, wenn Angriffe des Teufels kommen. Und dabei geht es Paulus nicht um irgendwelche Special Effects, irgendwas für die besonderen Christen oder so, sondern er sagt das an alle. An alle Christen legt diese Waffenrüstung an. Das ist die Standardausrüstung für jeden Christusnachfolger. Der Punkt ist, es gibt diesen geistlichen Kampf, der ist absolut real, der findet statt, aber wir brauchen uns nicht davor fürchten, sondern unser Job ist, Gottes Waffenrüstung anzunehmen, diese Ausrüstungsgegenstände für uns, die in unser Leben aufzusaugen und anzunehmen. Da das, wir lesen gleich die nächsten Verse, ganz schön viele sind, nämlich 6 Stück, habe ich für heute eine Auswahl genommen, 3 Stück, wo ich mit euch ein Ticken tiefer einsteigen möchte. Und die anderen 3, das ist einfach die Studieraufgabe für euch und eure Kleingruppe. Ja? Seid ihr alle einverstanden? Nein! Wir lesen weiter. Epheser 6, Vers 14 bis 18. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Der erste Ausrüstungsgegenstand, den ich mit euch angucken möchte, ist der Gürtel der Wahrheit, den Paulus ja ganz zu Anfang anführt. So, was passiert, wenn man ohne Gürtel rumläuft? Oder was kann passieren? Das passiert ja nicht immer, manchmal sitzt die Hose auch perfekt, aber es kann passieren, wenn du keinen Gürtel trägst, dann rutscht die Hose und dann sieht die nicht nur doof aus, sondern wenn du versuchst zu laufen, fällst du voll auf die Nase. Und auch das Bild, was Paulus dort zeichnet von einem römischen Soldaten, da hatte der Gürtel die gleiche Funktion. Die hatten oft so Gewändern, und der sollte diese ganze Ausrüstung zusammenhalten. Es ging darum, im Kampf wirklich bestehen zu können, weil wenn sich das ständig verheddert und vertüdelt, versuch mal mit dem Brautkleid zu rennen, das geht einfach nicht. Ja, dort brauchst du einen Gürtel, der das ordentlich zusammenhält und dann bist du auch kampfbereit. Ja, dann kannst du laufen, dann kannst du rennen, vom Feind weglaufen oder hinlaufen, was es gerade nötig ist, aber du brauchst diesen Gürtel. Und das möchte Paulus uns deutlich machen und er sagt, der Gürtel der Wahrheit ist etwas, da sollst du nicht deinen Bauch mit umgürten, sondern du sollst eigentlich deine Gedanken damit umgürten. Und für mich war ein Schlüsselvers dort in 1. Petrus, habt ihr schon dran, 1. Petrus 1, Vers 13, wo der Apostel Petrus etwas Ähnliches sagt. Da schreibt er, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Man könnte auch sagen, umgürtet die Hüften des Verstandes. Noch mehr Hüften, wo ich trainieren muss. Umgürtet die Hüften des Verstandes. Wir werden aufgerufen, wenn man das mal übersetzt, dass wir unseren Verstand kontrollieren sollen, weil unsere Gedanken uns ansonsten zu Fall bringen. Der Ursprung all unseres Handelns liegt hier, oder? All das, was wir tun, wird von hier gesteuert. Und deswegen ist das hier oben auch das größte Schlachtfeld. Da findet ganz, ganz viel von diesem geistlichen Kampf statt. Und dann stellt sich die Frage, wenn ich meinen Verstand, meine Gedanken umgürten soll, warum soll ich das tun? Wie funktioniert das? Und was erlaube ich mir eigentlich manchmal zu denken, was mich zu Fall bringt? Das könnten so Dinge sein wie, wow, die sieht aber gut aus. Was daraus wohl entstehen könnte. Und ich gehe diesem Gedanken nach. Für den ersten Gedanken kannst du ja nichts, ne? Aber die Frage ist, lässt du diesem Gedanken Raum, dass er sich weiterentwickeln darf? Also wenn du nicht verheiratet bist und auf der Suche nach einem Ehepartner bist, alles gut. Aber wenn ich das tun würde, dann hätte ich meine Gedanken nicht umgürtet. Dann hätte ich meine Gedanken nicht gefangen genommen und sie kontrolliert. Das, was Paulus hier sagt, was wichtig ist, weil es uns ansonsten zu Fall bringt. Oder Gedanken wie, boah, ich kann eh nichts. Ich bin eigentlich nicht viel wert oder ich kann diese Aufgabe eh niemals schaffen. Wer bin ich denn? Was für einen Wert habe ich denn schon? Alle anderen sind so viel besser als ich. Den Gedanken lässt du zu und gehst ihn weiter und weiter. Und das tun Menschen bis zum Extremfall, dass sie sich selber das Leben nehmen. Negative Gedanken, zerstörerische Gedanken von Abwertung, vom Minderwert, das sind Dinge, die sich da einpflanzen. Und wenn du diesen Gedanken zulässt, wird er dich immer und immer weiterbringen und er wird dich am Ende zu Fall bringen. Schlecht über meine Schwestern und Brüder zu denken. Ist das etwas, was ich zulasse oder wo ich sage, stopp, ich umgürte meine Gedanken, das hat hier nichts verloren. Das sagt Paulus, umgürtet euch mit der Wahrheit. Welche Gedanken erlaube ich mir zu denken und weiter auszubauen, anstatt einen Gürtel um meine Gesinnung zu legen, um meine Gedanken unter den Gehorsam Christi zu stellen? Ein Satz, den Jan ganz, ganz häufig betet und manchmal denkt man, oh, was meint denn der damit? Ich nehme alle Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jan ist irgendwo bei Basics, jetzt darf ich sagen, was ich will. Nein. Steht in 2. Korinther 10, war auch gerade schon dran, da heißt es, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Auch das meint es. Was machen meine Gedanken? Wo gehen die gerade spazieren? Und wenn sie nicht der Wahrheit Christi entsprechen, nehme ich sie gefangen und stelle sie unter den Gehorsam Christi, unter das, was Christus denkt und was er möchte, was ich denke. Ich nehme sie gefangen. Wenn ich diese Gedanken nicht gefangen nehme, ja, wir sind auch hier ja in so einem Kampfbegriff drin, ja, ich nehme etwas gefangen. Wenn ich sie nicht gefangen nehme, werde ich selber gefangen genommen. Ich verbiete mir Gedanken von Minderwert, zum Beispiel. Ich verbiete es mir, nehme sie gefangen und stelle sie unter den Gehorsam Christi, weil Gottes Wahrheit niemals in mein Leben spricht, du bist minderwertig. Niemals. Sondern Gottes Wahrheit ist das, was zählt. Und das spreche ich in mein Leben. Und das sind die Gedanken, die ich denken soll. Wenn wir das nicht tun, stehen wir in der Gefahr, dass unsere Gedanken am Ende zu Waffen des Feindes werden. Innerhalb der Gemeinde nichts lieber tut der Teufel, als schlecht zu denken über meinen Bruder, meine Schwester, über Dienste, wie sie laufen und was der doof, wie doof der ist und über geistliche Leiterschaft und was sie macht und nicht macht und hau mich tot. Wenn wir dort unsere Gedanken nicht kontrollieren, wird der Teufel sie benutzen und uns und die Gemeinde zu Fall bringen. Das ist immer sein Anliegen. Und deswegen sollten wir sie gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi stellen. Wir brauchen also so etwas wie einen Virenscanner zwischen unseren Ohren. Ja, einer der, was ist das für ein Gedanke? Lass ich durch oder aber Müll. Welche Dinge darf ich durchlassen? Welche sollte ich durchlassen? Was sagt mein Virenscanner? Philipper 4. Da heißt es, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Boah, wenn mein Denken so wäre, Hammer. Voll der Ansporn für mich. Wir können unsere Gedanken kontrollieren und steuern und uns auf das Wahre, Anständige und Gute konzentrieren, weil wir mit Christus verbunden sind und weil er uns diesen Gürtel der Wahrheit hinlegt und sagt, nimm ihn an. Aber das hat auch etwas mit Trainieren zu tun. Ja, die Hüften meines Gehirns. Okay, das war der erste Ausrüstungsgegenstand. Wir haben alle unseren Gürtel umgeschnallt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal enger geschnallt. Das nächste ist der Helm des Heils. Nehmt auch den Helm des Heils. Wir haben unserem Sohnemann, den haben wir auch so einen Fahrradhelm geschenkt. Und als der ankam, der hat sich tierisch gefreut, hat den Karton aufgerissen und das war so ein blauer Fahrradhelm, da waren so kleine Haie drauf. Und dann hat er immer gesagt, Helmhai, Helmhai, Helmhai. Also für mich ist das der Helm des Heils. Bei allen anderen Begriffen, die wir dort haben, heißt es ergreift, legt an. Und hier sagt Paulus, nehmt. Und nehmt nicht in Form von, du kannst es dir einfach nehmen, sondern in Form von, du kannst es empfangen. Dir bietet es jemand an und du kannst es empfangen. Es wird dir gereicht. Und der Helm des Heils drückt etwas über die Wahrheit meiner Rettung aus. Darüber, dass Gott mich angenommen hat, mich wirklich gerettet hat. Und diese Punkte sind in meinem Kopf abzuspeichern. Auch das wieder im Kopf. Und da geht es nicht um ein Gefühl, sondern es geht um einen Fakt, was hier in meinem Kopf einbrennen muss. Ich muss mich nicht errettet fühlen. Wenn es so ist, ist es schön. Gefühle gehören zum Leben dazu. Aber entscheidend ist, ob ich weiß, dass ich gerettet bin. Denn die Angriffe des Teufels kommen immer dann, wenn wir uns gerade nicht so fühlen. Dann kommen so seltsame Fragen zu deiner Gottesbeziehung, die dir so ein mulmiges Gefühl geben, doch irgendwie abgelehnt zu sein. Und der Teufel will dir weismachen, ja, Gott liebt dich, das muss er ja auch, ne? Aber mögen tut er dich eigentlich nicht, guck dich doch mal an. Also richtig nah an darfst du nicht ran. Die anderen, ja, die benehmen sich auch besser, die beten auch mehr, aber du komm, bleib mal ein bisschen auf Distanz. Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, lässt er sich taufen von Johannes und der Himmel geht auf und es kommt eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und später geht Jesus in die Wüste, kurz danach. Der fastet 40 Tage. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich glaube, dann bist du richtig K.O. Da gehst du echt an das Existenzminimum bei 40 Tagen. Nichts gegessen, völlig fertig. Und dann kommt der Teufel. Und was fragt der Teufel? Was sagt er? Wenn du Gottes Sohn bist. Wenn. Er stellt es in Frage. Dann denke ich, hey Teufel, hast du nicht aufgepasst? Die Taufe ist noch nicht so wahnsinnig lange her und so lange sollte dein Gehirn reichen. Da kam eine Stimme vom Himmel, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Gott lässt Momente der Schwachheit zu. Jesus hatte, glaube ich, nach 40 Tagen warst du körperlich schwach. Und dann kommt der Angriff. Na, bist du wirklich Gottes Kind? Und Gott lässt Momente der Schwachheit zu. Vielleicht hast du selber gerade so eine Phase, sagst, was weiß ich, 40 Tage gefastet. Und bisher war Bestätigung und Heilsgewissheit gar kein Thema. Aber dann kommen diese Fragen. Gott, wo bist du eigentlich? Gott, warum greifst du nicht ein? Wo bleibt die Versorgung? Ich warte doch darauf, dass du mich jetzt versorgst. Und dann genau in dem Moment kommt der Teufel und fragt, na, wenn du Gottes Sohn bist und er dich wirklich liebt, warum hast du eigentlich immer noch keinen Job? Wenn du Gottes geliebte Tochter bist und du wartest schon so lange auf einen Partner, warum hast du denn immer noch keinen? Oh, wenn du Gottes geliebtes Kind bist, warum sind deine Gebete nicht vollmächtiger? Bist du es wirklich? Und in diesen Situationen, wenn dann der Helm des Heils nicht richtig sitzt, kommst du voll ins Schleudern. Du hinterfragst einfach mal alles. Bin ich wirklich gerettet? Was ist denn jetzt in meinem Leben? Ist das, was ich glaube, Realität? Bilde ich mir das ein? Das ist alles Hokuspokus. Was ist nach meinem Tod? Ist es doch alles Blödsinn? Sitzt der Helm des Heils und sitzt er fest, nicht wie eine Cappy, die irgendwie locker ist und wo du dann rumrütteln kannst, sondern sitzt der, wo du mal draufhauen kannst, das ist die Funktion eines Helms, da kannst du mit dem Schwert draufballern und dann ist der Kopf immer noch drauf und nicht kaputt. Sitzt der fest, nicht ein Gefühl, sondern die Gewissheit, ja, ich habe Christus angenommen und deswegen bin ich gerettet, ich bin Kind Gottes. Und er kann kommen, was will. Und es gibt zwei Verse oder gibt es noch mehr Verse, die das so fest sagen. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du sagst, ey, ich schwimme da immer wieder. Aber Gottes Kindschaft ist nichts Schwammiges, sondern es ist ein Rechtsanspruch. In Römer 8 heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, lieber Papa. Oder Johannes 1, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das steht da und da kann kommen, was will. Wenn du an Gott festhält, bist du Gottes Kind. Das ist ein Rechtsanspruch, der dir zugesprochen wurde. Gott spielt nicht mit uns Mutter, Vater, Kind. Vielleicht ist das für dich kein Thema und vielleicht kannst du es nicht nachvollziehen. Aber es gibt so viele Christen, glaub es mir, wo immer wieder dieses Gefühl hochkommt, wirklich, es ist wirklich mein Vater im Himmel, spielen wir nicht doch Vater, Mutter, Kind? Und ich muss Angst haben, ja, wenn ich mich nicht so richtig benehme, dann setzt er mich doch wieder auf die Straße, sucht den Platz unter der Brücke. Oder ich könnte meinen Papa ja enttäuschen und dann, Gott hat dich adoptiert, den Geist der Sohnschaft gegeben und das ist ein gültiger Rechtsanspruch. Den verwirkst du nicht. Gott sagt nicht, ich habe dich mal adoptiert, aber eigentlich hatte ich mir das mit dir anders vorgestellt. Bist ja doch nicht so, wie ich das dachte. Hast mir was vorgemacht, du Schlingel. Nein, das gilt, es ist ein Rechtsanspruch. Du darfst den Helm des Heils tragen. Und daran wird sich nie etwas ändern, solange du an ihm festhältst, an Gott festhältst. Ich bin ein Kind Gottes. Nicht mit Fragezeichen, sondern mit Ausrufezeichen. Der Helm sitzt. Wir rasen ein bisschen da durch, ne? Die Stiefel der Bereitschaft. Epheser 6, Vers 15, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, Stiefel, Schuhwerk, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Und dort geht es um die grundsätzliche Bereitschaft für die Sache Jesu. Da geht es nicht um die reine Evangeliumsverkündung. Also nicht, dass ich jetzt sage, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für alle deine Schulden, das kannst du annehmen, damit hast du die Eintrittskarte für den Himmel. Das ist ein Teil davon. Aber das Evangelium des Reiches Gottes ist viel, viel mehr. Und wenn es hier um die Bereitschaft geht, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, dann geht es nicht nur um den Eintritt in das Reich Gottes, sondern um das Reich Gottes, die Art und Weise insgesamt, das Miteinander, wie wir miteinander unterwegs sind, wie wir miteinander leben. Davon, dass das Reich Gottes angebrochen ist, dass es ein Friedensreich ist. Und alles, was mit dem Reich Gottes letztlich zu tun hat, Befreiung aus Armut, Befreiung aus Ungerechtigkeit, aus Unterdrückung, all das gehört mit dazu. Und die Stiefel der Bereitschaft zu tragen bedeutet, alle Zeit Gottes Sache voranzutreiben. Paulus sagt ja, zieht sie an. Und er sagt nicht, legt sie abends wieder ab, sondern habt sie dauerhaft an. Seid dauerhaft bereit dazu, das Reich Gottes voranzubringen, voranzutragen. Die Bereitschaft und Offenheit, dass der Heilige Geist durch mich etwas tun und sagen kann. Nicht nur durch den anderen, nicht den, der neben mir sitzt und der so vollmächtig betet und dies oder das oder jenes hat, sondern durch mich als ein Teil seiner Gemeinde. Und die Frage, die wir uns da stellen können, so als kleiner Check-up, ist es dir ein echtes Anliegen, das Reich Gottes in Gemeinde, Familie, Arbeit, Hobby voranzutreiben? Habe ich diese Schuhe an? Ist es mein Herzschlag, ist es Gottes Herzschlag, der in mir pulsiert, das Reich Gottes voranzubringen? Hat das eine Priorität in meinem Leben? Die Bereitschaft für Gott etwas zu tun, sich leidenschaftlich für seine Sache zu engagieren, mit Hingabe und Freude für das Reich Gottes. Bei Schuhen denke ich, oder auch wenn ich das lese, ganz schnell so an Fußballschuhe. Mit Fußballschuhen, die brauchst du, um nach vorne rennen zu können. Da hast du Stollen drunter, um nicht auszurutschen und Tore zu schießen. Ja, zu gewinnen. Aber Paulus spricht hier ganz häufig von einem Verteidigungskampf. Und auch Schuhe brauchst du zur Verteidigung. Denn wenn dir jemand da ordentlich drauf tritt, auch mit Stollen dran, dann hast du ohne Schuhe ein echtes Problem. Weil dann rennst du 90 Minuten so oder wirst gleich ausgewechselt. Und auch hier in der Waffenrüstung haben diese Schuhe oder das Schuhwerk diese zur Bereitschaft auch eine Schutzfunktion, was ich sehr spannend und interessant finde. Und da gibt es ein alttestamentliches Beispiel für. Und ich zeige euch jetzt mal kurz die andere Seite von David. Die eine hat Indra vorhin betont und David hat aber auch noch eine andere Seite. Das ist sehr spannend, dieser Typ. Da heißt es in 2. Samuel, und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schönem Ansehen. Und die Geschichte geht so weiter, wie man sich das ausmalen kann. David lässt Bathseba zu sich bringen, schwängert sie, lässt ihren Mann am Ende noch umbringen. Tolle Geschichte. Zum Glück gibt es da noch so einen Propheten, der so ein bisschen mal wieder Ordnung reinbringt. Aber es ist doch schon ziemlich unrühmlich, was David da passiert. Was muss mit David passiert sein? David war der Goliath, der Riesenbezwinger. Ja, der für dieses Volk einsteht. David war erfolgreicher König. Der war voll der Gottesheld. War Philisterschreck. Hat die alle... Ne? Der Kämpfer. Was passiert mit David? Da heißt es, David blieb in Jerusalem. Und zur Abendzeit stand er auf. Vielleicht hat David ja so ein langes Mittagsschläfchen gemacht, ne? Vielleicht hat er auch den ganzen Tag im Bett gelegen, ich weiß es nicht, und Weintrauben gefuttert, so als König, sich zuwedeln lassen, ist ja warm in Israel. Kann man auch mal machen, auch nichts gegen Urlaub oder einen ordentlichen Mittagsschlaf, mal Pause zu machen. Aber da steht, es war zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen. David hatte seinen Stiefel nicht an und er hätte in vorderster Reihe mit dabei sein sollen, als die Könige zum Kampf auszogen. Das war Davids Job und er blieb zu Hause. Er war nicht in Bereitschaft, das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Das ließ er andere für sich machen und es wäre sein Job als König gewesen. Er hatte seine Erfolge, brauchte sich nichts mehr beweisen, nahm sich eine Auszeit. Dann gammelt er den ganzen Tag im Bett rum, unterstelle ich ihm jetzt mal, denkt sich dann, oh, die Krümel, die pieken auch irgendwie, sollen die Diener mal ausschütteln, ich gehe nochmal auf dem Dach spazieren und dann ist beim Nachbarn irgendwie der Vorhang nicht zugezogen. Hübsch, so eine Frau beim Baden. Und der faule Krieger David lässt das einfach alles weiterlaufen. Für David war der Ort Jerusalem an dieser Stelle viel, viel gefährlicher und hat ihn zu Fall gebracht, als der Ort, der scheinbar gefährlich ist, nämlich vorne in der Schlachtreihe zu stehen und zu kämpfen, wie es für die Könige dran gewesen wäre. Und dieser unscheinbare Ausrüstungsgegenstand, die Schuhe der Bereitschaft, zu sagen, ich gehe, ich investiere mich in das Reich Gottes, ich bin bereit, die hatte er nicht an. Etwas, was ja etwas nach vorne bringt und gleichzeitig ein Schutz ist. Ich glaube, wir müssen in Bewegung bleiben, die Bereitschaft haben, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. David, gut, die haben richtig gekämpft, das ist nicht unser Job, aber die Botschaft des Friedens voranzubringen in unserem Leben, diese Schuhe immer anzuhaben. Und wie sieht das aus in unserem Leben? Für was setzen wir unsere Zeit ein? Wo hat unser Einsatz einen Ewigkeitswert? Wo wird in meinem Leben dieses Statement sichtbar, Gott, dein Reich an erster Stelle? Weil es zum einen das Reich Gottes voranbringt und zum anderen mich schützt. Und das heißt nicht, alle Zeit in die Gemeinde oder sowas, das heißt es nicht. Du kannst am Arbeitsplatz Reich Gottes bauen. Es ist eine Frage von Prioritätensetzung im Kopf. Wie tue ich Dinge? Und habe ich diese Schuhe der Bereitschaft an für diesen Kampf, ein Kampf, das Evangelium des Friedens nach vorne zu bringen. Menschen auf Gott hinzuweisen, als Botschafter der Versöhnung aufzutreten. Habe ich diese Schuhe an oder ist es für mich dran, sie neu zu schnüren, aufzustehen von meinem Bett, was so gemütlich ist, aber zu sagen, ich ziehe sie neu an, ich stehe hier für das Reich Gottes. Steh gerne mit mir auf, ich will noch beten. Wir haben drei Punkte gehabt und ich weiß nicht, ich hoffe, dass du alle drei Ausrüstungsgegenstände eh schon anhast, aber vielleicht ist einer dieser Punkte dabei, wo du sagst, stimmt, das ist etwas, was mir weggerutscht ist, wo ich das nie vor Augen hatte. Vielleicht ist es der Punkt, dass Wahrheit in meinem Leben, dass ich nicht Wahrheit in meinem Leben drin habe, sondern Lüge, etwas, was mich zu Fall bringt in den Gedanken, ich brauche eigentlich diesen Virenscanner in meinem Kopf. Vielleicht ist es auch der Punkt zu sagen, dieser Helm des Heils, mir rutscht das immer wieder weg, aber diese Verse, die wir dort gelesen haben, wenn ich mich an Gott hänge, dann habe ich das Versprechen, diesen Rechtsanspruch, ich bin Kind Gottes und das wird mir nicht geraubt. Es ist mit Ausrufezeichen und nicht mit Fragezeichen. Und vielleicht ist es da für dich dran zu sagen, ich lasse mich taufen, weil das genauso ein Moment ist, dieser Zuspruch nochmal, einen Tag zu haben, den du in deinem Kalender fett einmarkern kannst. Das ist meine Taufe und daran wird es noch einmal sichtbar. Ich bin Kind Gottes und das kann mir niemand rauben. Vielleicht ist es für dich dran, weil du noch nicht getauft bist. Mach das, sprich uns an, geh diesen Schritt. Oder vielleicht ist es der dritte Punkt zu sagen, diese Schuhe der Bereitschaft, diese Stiefel neu zu schnüren, neu zu packen, zu sagen, ja Gott, dein Reich soll in meinem Leben Priorität haben. Das ist das, was ich voranbringen will. Das habe ich versäumt. Vielleicht liege ich auf meinem Bett, vielleicht habe ich mich ausgeruht. Aber ich stehe wieder hier für dein Reich, dass wir das Evangelium des Friedens verkündigen. Und vielleicht nehmen wir uns einfach in der Lobpreiszeit nochmal so einen Moment und sagen, okay Gott, ich gebe dir eine Antwort darauf. Mit Gott ins Gespräch zu gehen, zu sagen, ich antworte dir darauf, Dinge klar zu kriegen, so einen Moment der Reflexion. Gott, danke dafür, dass du uns ausrüstest, dass wir nicht voller Angst durch die Gegend laufen müssen, sondern dass du uns gewappnet hast in diesem Kampf, in dem wir stehen, der real ist. Danke dafür, dass du uns das gibst und dass wir es nehmen dürfen, dankbar von dir annehmen dürfen. Und ich bitte dich, dass Dinge sich in unserem Leben verankern. Danke für deinen Heiligen Geist, der das in uns möglich macht. Amen.